Hallo liebe Leute, wir sind zurück. Charles Fleischhauer von Geheimnisvolle Geschichte und Frank Stoner und wir haben eine neue Folge der politischen Anomalien für euch. In zwei Teilen wird sie kommen und das Metathema ist Geheimgesellschaften in den Südstaaten der USA. Und ich gebe gleich mal den Ball weiter an dich, Charles. Mit welchem Thema steigen wir heute ein?
Ja, Frank, also erstmal macht super viel Spaß, dass wir beide jetzt wieder eine Sendung drehen. Die Zuschauer haben ja auch schon eine Ewigkeit auf uns beide gewartet, haben wahrscheinlich schon gedacht, die politischen Anomalien gibt es nicht mehr. Aber doch, uns gibt es noch. Und zwar, wie du schon gesagt hast, wir wollen uns mit Geheimgesellschaften in den Südstaaten befassen. Und die meisten, die das jetzt vielleicht hören, die denken dann als erstes an sowas wie die Freimaurer, dann speziell an den alten und angenommenen schottischen Ritus. Und die gibt es auch und das werden wir auch irgendwann machen. Aber wir haben für euch Geheimgesellschaften rausgesucht, die nicht jeder so auf dem Zettel hat, die aber eine politische Bedeutung haben, die nicht zu unterschätzen ist. Und in dieser ersten Episode der achten Folge der politischen Anomalien wollen wir über eine Geheimgesellschaft sprechen, die sich Knights of the Golden Circle nennt. Also Ritter vom Goldenen Kreis. Und die meisten, gerade im deutschsprachigen Raum, haben davon wahrscheinlich noch nie gehört. Ich habe bis vor kurzem auch noch nie davon gehört. Aber diese Geheimgesellschaft hatte eine enorme politische Bedeutung in den Südstaaten. Und das wollen wir in dieser Folge näher ergründen. Und dazu schauen wir uns auch gleich mal ein paar Bilder an. Und zwar sehen wir hier den Gründer der Knights of the Golden Circle. Und das ist Mr. George W.L. Bickley. Und der Mr. Bickley, das war ein Arzt, ein Redakteur, ein Abenteurer, der aus der Stadt Cincinnati stammte und der so in den Südstaaten aktiv war. Und eigentlich war das jetzt keine Persönlichkeit, die normalerweise unter normalen Umständen, jetzt sage ich mal, irgendwie geglänzt hätte, dadurch, dass es ein brillanter Schriftsteller ist oder ein großer Okkultist oder ein großer Militär. Aber er hat diesen Orden gegründet, die Knights of the Golden Circle, und hat ganz massiv ja, dazu beigetragen, diesen Orden dann zu verbreiten. Und hier sehen wir auch ein Emblem. Es gibt dieses Ordens, es gibt übrigens leider sehr wenig Bildmaterial zu den Knights of the Golden Circle. Man sieht ja auch in der Mitte, da sieht man dann so eine Art allsehendes Auge, was so strahlt. Drumherum steht dann der Name Bickley von dem Gründer. Und man sieht ein Malteserkreuz, umrahmt von, wie es in der Beschreibung heißt, dem Golden Circle, dem goldenen Kreis. Und ja, dann stehen hier noch mehrere ja, so Losungsworte, Power, Legion, Union, ja, und das vierte, das konnten Frank und ich nicht genau entziffern. Wir sind uns nicht
sicher. Ja, was heißt das? Amarin oder sowas steht da, aber ich weiß jetzt nicht, auf welches Wort sich das bezieht. Gerade weil es diesen Apostroph drin hat, heißt das ja, dass da wahrscheinlich noch ein Vokal reingehört. Aber ich kann da nichts erkennen. Vielleicht weiß ja jemand von euch da draußen, was das bedeuten soll.
Ja, ist eine Zuschauerfrage, ne? Also wir präsentieren uns euch viel Stoff, aber wir sind auch gespannt auf eure Rückmeldung, was ihr zu den Themen wisst. Wir haben da lange rumgerätselt. Zumindest was schon mal interessant ist an diesem Emblem des Ordens, ist das Malteserkreuz. Also ganz klar wieder diese Bezugnahme auf Ritterorden, wie man es ja bei vielen Geheimgesellschaften so hat. Und hier sieht man dann nochmal eine Darstellung von dem Logo des Ordens ohne Schriftzüge. Schwarz, weiß sind auch interessante Farben, finden sich ja sowohl in dieser Kombination bei den Tempelrittern als auch beim Deutschritterorden, als auch bei den Maltesern. Also das ist so ein, es ist so von der Bildsprache eigentlich ganz typisch in diesem Rahmen der Ritterorden-Symbolik. Nur was interessant ist, ist eben der Golden Circle. Und da bleibt sozusagen jetzt erstmal die Frage, was hat es damit auf sich? Wieso nennt sich eine Geheimgesellschaft Ritter vom Goldenen Zirkel? Und hier sehen wir jetzt eine der wenigen Darstellungen von so einer Versammlung der Knights of the Golden Circle. Aber bevor wir auf dieses Bild näher eingehen, wollen wir ein bisschen mal erklären, ja, was war das überhaupt für ein Orden? Also dieser Orden hat sich gegründet und zwar am 4.7.1854. Das ist schon ein interessantes Datum, der 4.7., der amerikanische Unabhängigkeitstag. Und er war organisiert in sogenannten Castles, also in Burgen, in Festungen. War ja auch ein Ritterorden, dem Namen nach. Und diese Castles kann man sich eigentlich ein bisschen vorstellen, das ist dann das Pendant zu Freimaurerlogen. Ja, also wenn die Freimaurer haben dann Logen, aber die Knights of the Golden Circle haben sogenannte Castles. Und der Orden hatte drei Grade. Ja, der erste, das Grad, das waren die Knights of the Iron Hand. Der zweite Grad waren die Knights of the True Faith. Und der dritte Grad, das waren die Knights of the Columbian Star. Also im ersten Grad die Ritter der, ja, der eisernen Hand oder vielleicht auch eisernen Faust. Also es gab noch ein Emblem, da war dann eine eiserne Faust abgebildet. Der zweite Grad die Ritter vom wahren Glauben. Und ja, der dritte Grad ist wieder vom Namen interessant, Ritter vom Columbian Star. Wir hatten ja schon in unserer Sendung über Washington DC mal näher analysiert, wer die Columbia ist. Also die Columbia als praktisch Schutzgöttin der Vereinigten Staaten, die so einen Bezug hat zur Minerva. Und das ist jetzt der Columbian Star. Und der, dieser Columbian Star ist vermutlich ist es das Pentagramm, was ja auch immer wieder im Kontext amerikanischer Geheimgesellschaften auftaucht. Und das Interessante war, die Knights of the Golden Circle hatten Rituale, das war alles so ein bisschen, ich sag's mal, freimaurerisch angehaucht oder von der Freimaurerei inspiriert. Es gab viele Losungswörter, Passwörter mit kabbalistischen Inhalten. Man sieht ja auch oben hier auf diesem Bild oben so ein Dreieck mit hebräischen Buchstaben, also sich und Zahlen, also sicherlich so ein kabbalistischer Bezug. Und insofern ähnelte diese Bruderschaft der Freimaurerei. Was sie aber von der Freimaurerei ganz klar unterscheidet, ist, dass sie ein dezidiert politisches Ziel verfolgt hat. Klar, die Freimaurerei war natürlich je nach Epoche und je nach Land auch immer mal wieder politisch mehr oder weniger, oder es ist mehr oder weniger nachgewiesen. Aber rein in ihrer Ritualistik hat sie nicht so eindeutig politische Ziele formuliert. Das war aber bei den Knights of the Golden Circle anders. Die hatten eine ganz klar politische Ausrichtung neben ihrem okkulten Hintergrund. Und zwar ging es darum, und das ist jetzt das, was diese Geheimgesellschaft so besonders macht, es ging darum, dass sie ein Südstaaten-Imperium schaffen wollten. Und zwar hatten sie das politische Ziel, dass die amerikanischen Südstaaten sich ausdehnen nach Süden und Gebiete annektieren. Unter anderem Kuba, Mexiko, verschiedene Karibikstaaten und dort die Sklaverei einführen. Ihr Ziel war es also, ein Sklavenhalter-Imperium zu schaffen. Und im ersten Zuge sollte das alles noch unter der Flagge der USA geschehen. Und dazu führen, dass die Südstaaten dann aber innerhalb des Gefüges der USA stark an politischem Gewicht gewinnen, weil jetzt die Südstaaten all diese Karibikstaaten und Mexiko annektieren. Später hat dann der Orden sein Ziel dahingehend geändert, dass sie eine Abspaltung der Südstaaten von den USA forcieren wollten. Und mit diesem politischen Hintergrund lassen sich dann auch die Grade der Organisation besser verstehen. Dieser erste Grad, die Knights of the Iron Hand, das war praktisch die militärische Organisation. Also das waren dann die einfachen Mitglieder, die Fußsoldaten, die in diesen Castles, also diesen Logen organisiert waren. Und dann gab es einen zweiten Grad, die Knights of the True Faith. Die waren mehr für Logistik, für die Finanzierung, fürs Sammeln von Spenden, für die Ausbreitung der Organisation und für Publicity zuständig. Das waren dann vielleicht schon etwas besser gestellte Südstaatler. Und dann gab es ja diesen dritten Grad, die Knights of the Columbian Star. Und da war es so, dass den unteren Graden nicht bekannt war, wer in diesem dritten Grad Mitglied ist. Und dieser Orden, also der Orden im Orden, die Knights of the Columbian Star, Das waren wirklich Leute aus der Oberschicht. Und das war die Führungsriege, die Elite dieser Organisation. Und deren Ziele und Pläne waren den unteren Graden auch nicht unbedingt bekannt. Vielleicht nur in Ausschnitten. Und das muss man nur so ein bisschen im Hinterkopf haben, um diese Organisation verstehen und einordnen zu können.
Wow, das sind ja ganz faszinierende Aussichten, die du da bringst. Hier, ich möchte mal nur auf eins eingehen. Du hattest gesagt, der Orden hatte von Anfang an ein politisches Ziel. Und die Vision war zunächst, die USA zu erweitern in die Karibik hinein. Und dann hast du gesagt, später war die Vision, dass sich die Südstaaten von den Rest der USA abspalten und sich gleichzeitig nach Süden, Karibik und Mittelamerika erweitern. Die entscheidende Frage ist, wann später? Weil ich meine, 1854 wurden die gegründet und weil ein paar Jahre später ging ja dann der Sezessionskrieg, der amerikanische Bürgerkrieg los. Und die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, wie weit ist deren Forderung, sich loszulösen von den USA? Ist es nur eine Reaktion auf die geschichtlichen Ereignisse, weil der Sezessionskrieg begann? Oder steht das sogar davor? Sind das sozusagen vielleicht Leute, die das forciert haben, dieses Wegbrechen von den Nordstaaten? Ne?
Ja,
was auch politisch super interessant wäre, weil, weißt du, dieses ganze amerikanische Bürgerkriegsnarrativ. Ist ja so, dass sich das dann entzweit hat, dass es halt dann um diese Frage ging, von gewissen Grundstrukturen, wie man aufgebaut werden muss. Es ging nicht nur um Sklaverei, es ging auch letztens um diese Frage, weißt du, im Süden so Großgrundbesitzer, ein anderer Lebensstil, ein anderer Wirtschaftsstil vor allem, als der Norden, der halt dann voll in diesen, naja, wir sind 1860er Jahre, voll in dem Zug dann der Industrialisierung war und darauf gesetzt hat. Also zwei unterschiedliche Lebenskonzepte auch. Und meistens heißt es ja so, dass dann einfach, weil durch die Person Lincoln dann der Süden sozusagen sich gezwungen sah, da nicht mehr mitzumachen. Aber das würde ja bedeuten, dass es da schon vorher eine große, möglicherweise eine starke Vision gab, die eben echt einen großen Einfluss hatte auf diese politische Entscheidung. Ey, wir machen unser eigenes Ding und wir werden uns sogar noch größer und werden ein Imperium gründen, ne?
Ja, das ist ja auch eben das, wo sich die alternative Geschichtsschreibung von der Geschichtsschreibung der Schulbücher unterscheidet. Wenn man so in Schulbüchern, also Schulbücher benutze ich jetzt mal so als Oberbegriff dafür für die normale Geschichte, da lernt man das genauso. Die Süd- und Nordstaaten haben sich aufgrund der Sklavereifrage entzweit und dadurch, dass es im Süden eine agrarisch geprägte Wirtschaft und im Norden eine industrialisierte Wirtschaft vorherrscht und das mündete dann letztlich irgendwie so in diesen Bürgerkrieg. Aber so richtig schlüssig war dieses Bild für mich nicht, warum das jetzt gerade zu so einem Bürgerkrieg führen muss. In Wahrheit war es aber so, dass die Knights of the Golden Circle ein Netzwerk gebildet haben, das in allen Südstaaten präsent war, auch in den Nordstaaten Sympathisanten hatte, nur nicht in diesem Ausmaß. Und sie wirklich sich auf die Fahne geschrieben haben, die Sklaverei als Gesellschaftsform zu verbreiten. Die Sklaverei war in Mexiko zu dieser Zeit schon verboten. Kuba war noch ein Sklavenhalterstaat, aber eigentlich war die Sklaverei ganz stark auf dem Rückmarsch. Und sie wollten wirklich ein Sklavenhalterimperium aufbauen. Und das ist aus verschiedenen Gründen, politischen Entwicklungen, die auch mit Mexikos Geschichte zusammenhängen, dann gescheitert. Sie haben also versucht, eine Armee aufzustellen. Sie hatten auch am Ende ungefähr 16.000 Mann unter Waffen und hatten auch Verbündete in Mexiko und hatten vor, auf Einladung des mexikanischen Präsidenten, den nördlichen Teil Mexikos mit Siedlern, mit weißen Südstaatlern zu besiedeln und dann mit so ihren Streitkräften, ihrer Miliz, also dieser Teil der Knights of the Golden Circle, die Knights of the Iron Hand, die waren richtig eine bewaffnete Privatarmee, wenn man so will, dann Mexiko mehr und mehr zu annektieren. Und das ist aber aufgrund innermexikanischer politischer Verhältnisse dann irgendwie nicht so richtig gelungen. Also sie hatten diesen ganzen Feldzug vorbereitet und es kam dann aber nicht dazu. Und parallel dazu wurde dann aber Abraham Lincoln zum Präsidenten gewählt. Und was wiederum dann das Fass so eigentlich so zum Überlaufen gebracht hat. Und da haben sie dann den Umschwenk gemacht und haben vorerst praktisch von der Annexion Mexikos und dem Errichten dieses Imperiums abgesehen und ihren Fokus darauf gelegt, sich von den Nordstaaten abzuspalten. Und im Zuge dieser Reorganisation der Knights of the Golden Circle wurde der Bickley auch entmachtet. Also als Bickley, der Gründer, noch an der Macht war in dem Orden, da war die Ausrichtung ganz klar Mexiko und die Karibikstaaten annektieren. Als er dann in dieser, ich sag mal, politischen Krise oder Krise auch der Organisation entmachtet wurde und dann mehr lokale Gruppen die Macht übernommen haben, also auch die Organisation so ein bisschen ihm entglitt, da ging es dann hauptsächlich darum, die Sezession zu befördern. Und interessanterweise waren die militärischen Einheiten der Knights of the Golden Circle in vielerlei Hinsicht sowas wie ja, die Kerntruppen, aus denen dann in den einzelnen Südstaaten die konföderierten Armee entstand. Und das Interessante ist, dass wir in der normalen Geschichtsschreibung, wie wir sie kennen, nie davon hören. Und ich frage mich einfach, warum wird dieser ganz entscheidende Baustein in dieser Südstaatengeschichte unterschlagen?
Ja, das ist eine super Frage. Ich habe jetzt auch tatsächlich noch eine Jahreszahl, wann sozusagen die Knights of the Golden Circle beschlossen haben, okay, mit den USA, also innerhalb der USA, mit den Yankees sozusagen, wird es nichts mehr, sondern wir müssen uns loslösen und unser eigenes Ding machen. Das war 1857, also 3 Jahre nach der Gründung, aber eben auch, hey, noch ein paar Jahre vor, bevor dann wirklich der amerikanische Bürgerkrieg ging. Und allein das finde ich genau, wie du sagst, Charles. Ich meine, das ist spannend, dass wir davon noch nie gehört haben. Okay, jetzt ist halt die Frage, haben wir deshalb davon noch nie gehört, weil diese Leute vielleicht einfach keinen Einfluss hatten? Waren das jetzt einfach nur, weißt du, so ein Haufen Spinner, die man aber nicht ernst nehmen muss, die jetzt kein politischer Faktor waren? Aber wenn die ein politischer Faktor waren und 1857 schon beschlossen haben, hey, wir müssen uns irgendwie loslösen, dann hatten sie ja sozusagen auch ein paar Jahre Zeit, um den Krieg auch vorzubereiten. Und dann wäre dieses Narrativ, wie du gemeint hast, was aus den Schulbüchern stammt, das wäre dann gar nicht mehr gültig. Deswegen, waren das Leute, die einen Einfluss hatten in den Südstaaten, einen politischen Einfluss, oder war das nur irgendeine zu vernachlässigende, obskure Randgruppe?
Nein, tatsächlich hatten sie einen enormen politischen Einfluss, nicht nur in den Südstaaten, das darf man nicht vergessen, sondern sie hatten auch in den Nordstaaten ihre Zirkel. Viele Politiker im amerikanischen Kongress gehörten dem Knights of the Columbian Star an, also dem dritten Grad, diesem Führungsgrad. Viele spätere Generäle der konföderierten Armee stammten aus dem Kontext der Knights of the Golden Circle. Und auch viele so einfache Unterschicht-Südstaatler haben dann als Fußsoldaten dieser Organisation angehört. Es war tatsächlich so, dass sie eine enorme Macht hatten. Und es ist auch überliefert, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück, dass sie mehrere Attentate auf Abraham Lincoln geplant haben. Bei dem letzten Attentat, das dann letztlich gelang, ist nie eindeutig nachgewiesen worden, dass sie dahinter steckten. Es ist aber sehr, sehr naheliegend. Ich will aber, bevor wir jetzt so in diese Details reingehen, nochmal dieses Bild, was wir hier geöffnet haben, näher anschauen. Weil ich finde es ganz interessant, die Symbolik erinnert natürlich irgendwo ja, stark an die Freimaurerei. Also hinten dieses Gebäude, das wirkt natürlich, also Gebäude, dieses angedeutete Gebäude mit dem Runddach, mit der Sonne. Das sieht natürlich wie so ein Tempel aus, ähnelt stilistisch vielen Darstellungen des Salomonischen Tempels. Links hat man dann dieses Wappen mit dem Totenschädel. Und was aber interessant ist, welches Symbol sich auch in der Freimaurerei nicht so findet, ich habe es zumindest nie gesehen, das ist dieser Mond mit Sternen im Mond, also rechts auf dem Wappen. Und das schauen wir uns auch später nochmal an. Und man sieht auch hier, auf dieser Abbildung ist es schwer zu erkennen, dass unten jemand so einen Mond hochhält. Das ist so ungefähr die Person ziemlich in der Mitte. Das finde ich interessant, dass also so eine Mondsymbolik dort scheinbar in deren vielleicht ja auch esoterischer Lehre enthalten war, weil darüber ist wenig bekannt. Wir kennen die politischen Ziele des Ordens, wir wissen wenig über seine esoterischen, okkulten Inhalte. Was man allerdings auch weiß, ist, dass bei der Organisation der Knights of the Golden Circle der Bickley sich wohl an der italienischen Organisation Junges Italien orientiert hat, also die von Mazzini gegründet wurde. Auch nochmal so ein Sonderthema, Frank und ich haben schon eine Sendung dazu in Planung, aber da sind gewisse Verbindungen und da hat man sich inspiriert bei der Organisation Junges Italien. Hier jetzt nochmal so eine andere Zeichnung von so einem Ritual der Knights of the Golden Circle. Wahrscheinlich eine Aufnahme, die Figur vorne hat ja noch nicht die Regalia, die anderen tragen. Ich finde es interessant, sie tragen scheinbar so eine Art Ritterhelme und haben alle so eine Mondsichel. Ja, so eine Mondsichel oben auf der Stirn und dann tragen sie noch so ein Dreieck. Ich weiß leider nicht, was es damit genau auf sich hat, aber auch hier wieder, liebe Zuschauer, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr solche Darstellungen aus anderen Kontexten kennt, schreibt Kommentare. Wir sind super gespannt. Das Thema ist Hot Stuff und es ist noch relativ neu, dass wir das jetzt erforschen und angehen und da ist noch viel zu entdecken.
Es wäre mal interessant, so ein Helm jetzt im Original zu sehen, also nicht nur in so einer, die ja irgendwo auch eine stilisierte Zeichnung ist. Ich weiß nicht, sind es wirklich Dreiecke oder sind es angedeutet, dass es da so Pickel sind, wie bei einer Pickelhaube, irgendwie eine Spitze. Aber da gibt es fast nichts. Also es gibt jetzt kein Museum irgendwo, wo man so einen Originalhelm aus dem 19. Jahrhundert von den Knights of the Golden Circle sehen kann. Ne?
Es gibt nichts. Und wir haben so ein paar Zeichnungen und allerhand Dokumente. Also im englischsprachigen Raum in Amerika gibt es einige Bücher auch zum Thema. Aber es ist ansonsten noch wirklich fast schon jungfräulicher Boden. Es ist so ein bisschen erforscht, aber nicht im Detail. Und das verwundert mich auch, weil diese Organisation scheinbar tatsächlich die treibende Kraft hinter dem Bürgerkrieg war, hinter dem Sezessionskrieg und eine enorme politische Macht hatte. Und dass man jetzt gerade über so einen Faktor eigentlich fast nichts weiß und ganz wenig nur überliefert ist, das gibt mir schon sehr, sehr zu denken. Hier nochmal diese zentralen Symbole in der Nahdarstellung und oben sieht man angedeutet diesen Tempel. Das ist auch eine Darstellung, wie man sie aus der Freimaurerei kennt. Interessanterweise, fälschlicherweise, denn der Salomonische Tempel ist in der Bibel ganz anders beschrieben. Aber es gab eine Tradition in der Kunst, in der europäischen Kunst, dass man seit des Mittelalters, eigentlich seit der Kreuzzüge, dass man den Salomonischen Tempel ähnlich zeichnet wie die Al-Aqsa-Moschee. Weil die Kreuzfahrer teilweise dachten, die Al-Aqsa-Moschee, die sie dort vorgefunden haben in Jerusalem, das wäre der Salomonische Tempel. Und so also gab es dann so ein paar Irrtümer und so ist das praktisch in die Kunstgeschichte eingeflossen, den Tempel mit so einem Kuppeldach darzustellen. Und so ist es auch in die Freimaurerei gekommen. Interessanterweise und von dort scheinbar auch in diesen Orden.
Vielleicht könnte man auch sagen, es ist einfach ein Symbol für den Tempelberg. Also ich weiß nicht, ob die wirklich geglaubt haben, dass die Al-Aqsa-Moschee der alte Salomonische Tempel war, aber es ist halt einfach das, was man dort vorgefunden hat an Gebäuden. Und das ist einfach das Symbol für den Tempelberg und für Jerusalem. Das ist auch heute noch so. Das ist halt das, die Landmark, das Wahrzeichen für Jerusalem ist eben der Felsendom. Ja. Ich finde übrigens so, muss ich ganz ehrlich sagen, so das oberste Symbol finde ich durchaus ansprechend. Also so auch die Symbolik hier, dieses Weiß-Schwarz, Yin-Yang, auch gerade so mit Sonne und den Sternen. Aber die Sterne, das strahlt für mich auch was aus wie die Mondphasen. Und wir hatten ja diese Sterne dann auch in einem anderen Symbol oder weiter unten sieht man es, wo die Sterne richtig im Mond drin sind. Aber wenn du ganz oben schaust, sozusagen in dem Fries von dem Tempel, das ist ja ein Symbol von den Mondphasen. Ich glaube, es sind auch sieben Sterne, das ist wie die sieben Wochentage und so weiter. Das gefällt mir, das hat irgendwie was Harmonisches. Ja.
Was ich interessant finde, ist, dass es eindeutig eine Symbolik ist, die an die Freimaurerei angelehnt ist. Und auch die Art und Weise, wie der Orden organisiert ist, an die Freimaurerei erinnert. Aber es ist keine Freimaurerei. Die gibt es ja auch noch im Süden und in den USA. Die blüht ja auch. Und sicherlich wird es da auch personelle Überschneidungen gegeben haben. Mit ganz großer Wahrscheinlichkeit. Die Frage ist dann, sind die Knights of the Golden Circle eine Abkopplung von Südstaaten-Freimaurerei? Eine Art Tochterorganisation? Sind sie eine Parallelorganisation, die, ja, müsste man jetzt sagen, Symbolik geklaut hat oder übernommen hat? Wie sind sie einzuordnen? Und die Quellenlage gibt da wenig her. Wir können nur spekulieren.
Das ist eine sehr gute Frage. Aber die Fragestellung ist so wichtig, Charles. Ja? Genau so ist es. Ich meine, ist es sozusagen nur etwas Epigonenhaftes und man orientiert sich halt an den Freimaurern. Hey, wir gründen eine Geheimgesellschaft mit einem politischen Ziel und orientieren uns einfach irgendwie, geben dem mal halt eine gewisse Form. Und die Form ist halt das, was man so kannte. Halt, ist es halt dann dort Freimaurerei. Aber die Frage ist, Ist es so oder steckt dahinter vielleicht tatsächlich auch, ist es eine Weiterentwicklung, eine in sich logische Weiterentwicklung der Freimaurerei der Südstaaten. Und ja, die Frage, die sich da stellt, ist, was sagt denn der Oberfreimaurer oder die bekannteste Person aus den Südstaaten aus jener Zeit dazu? Der legendäre Albert Pike, den wir doch alle kennen, der war auch Südstaatler. Was sagt der dazu? Hat der auch zu dieser Organisation gehört?
Ja, ich würde diese Frage jetzt mal aufsparen, weil zu Albert Pike kommen wir noch. Da kommt gleich noch ein Bild, wo wir da mal näher drauf eingehen, inwieweit der vielleicht eine Verbindung
zu wir behalten mal die Frage so im Kopf. So.
Genau, die ist natürlich relevant, aber das kommt noch. Hier ging es mir jetzt erstmal um die Symbolik. Und wie gesagt, auch liebe Zuschauer, wenn ihr diese Symbolik mit dem Mond, mit den Sternen drauf, irgendwo anders erkennt, schreibt unbedingt Kommentare, das würde mich brennend interessieren. Und dieses Dreieck unten mit diesem Buchstaben- und Zahlencode, das wird sicherlich eine kabbalistische Bedeutung haben. Aber auch dort bleibt es rätselhaft. Und hier habe ich nochmal ein Bild zusammengestellt. Ja, links diese Darstellung mit den Symbolen der Knights of the Golden Circle. Dann haben wir rechts oben nochmal aus dem dritten Grad, aus einem Tracing Board, zum dritten Grad der Freimaurerei eine Darstellung. Und unten eine Darstellung der Studentenverbindung Skull and Bones. Und einfach nochmal
so ein bisschen Studentenverbindung ist gut.
Ja, Studentenverbindung, das mal harmlos auszudrücken. Um gewisse Ähnlichkeiten mal so aufzuzeigen, also oder eine Geistesverwandtschaft vielleicht dieser verschiedenen amerikanischen Organisationen zu zeigen. Also man würde ich jetzt auch nicht wissen, also würde man mir das jetzt zeigen und ich hätte noch nie von den Knights of the Golden Circle gehört, würde mich fragen, was sind das links für Symbole? Ich würde wahrscheinlich spontan sofort sagen, ja klar, das ist freimaurerisch. Also das muss man auch mal so feststellen.
Außer diese Mondgeschichte, oder? Das ist
ja, außer diese
Mondgeschichte. Hier geht es sehr viel um den Mond, der steht dort viel im Mittelpunkt. Das ist bei den Freimaurern nicht so im Mittelpunkt. Oder?
Es gibt den Mond auch als Symbol, aber klar. So in dieser Form als dominantes Symbol nicht. Und hier sehen wir jetzt die Karte aller Karten. Was wir hier nämlich sehen, ist das geplante Imperium, was die Knights of the Golden Circle gründen wollten. Also sie hatten wirklich das Ziel, die Südstaaten spalten sich dann ab. Also am Anfang noch nicht, am Anfang war es das Ziel, die USA annektieren diese Gebiete, aber als ihnen dann klar wurde, dass die Nordstaaten sich dann auch unter Abraham Lincoln wirklich ganz anders entwickeln, dann war das Ziel, die Südstaaten führen also eine Sezession durch und annektieren dann diese Gebiete. Und interessanterweise sollte Havanna auf Kuba die Hauptstadt ihres Imperiums werden.
Also absolut faszinierend, die Karte. Faszinierend halt auch, weil die Organisation nennt sich der Goldene Kreis. Aber letztens, wenn das geplante Staatsgebiet wäre, hat es ja tatsächlich auch diese Symbolik von Kreis. Also so diese esoterische Geschichte und diese ganzen an die Mauerei angelehnten Rituale und Symboliken, die finden sich hier aber auch dann in der Wirklichkeit wieder. Also wir machen jetzt hier den goldenen Kreis. Tatsächlich Gold auch, weil hier ist ja auch dann Zentralamerika, Mittelamerika eingeschlossen. Und das ist ja, wo er schon die allerersten Europäer und ich meine noch vor Kolumbus, aber auch dann die Spanier dann, wo die halt vor allem halt ihr ganzes Gold geholt haben hier aus Mittelamerika. Das ist der Golden Circle. Und das sollte also, es ist wirklich ein krasses Bild, und das sollte also sozusagen komplett in dieser Staatsideologie sein, ja, Großgrundbesitzer, Sklaverei.
Ja, also Mexiko sollte in der Form, wie es bestand, aufgelöst werden und auf dem mexikanischen Boden sollten 22 neue Republiken entstehen. Also es wäre so ein Staat geworden aus wahrscheinlich verschiedenen diversen Republiken, ähnlich wie die USA. Nur, dass sie halt eben diese ganzen Staaten, die eigentlich spanischer Kolonialbesitz waren, umschließen würden und dort die Sklaverei einführen. Ich meine, da gab es in der Vergangenheit schon Sklaverei, die war nur weitestgehend schon abgeschafft und auf dem Rückmarsch. Und sie wollten wirklich den Sklavenhandel wieder neu beleben und nach Vorbild der Südstaaten an dieses Sklavenhalterimperium aufbauen. Und es ist interessant, es ist in Textfragmente überliefert aus einigen der Grade der Knights of the Golden Circle und aus dem dritten Grad, also den Knights of the Columbian Star. Und wie gesagt, das war ja dieser geheime Grad, wo ja auch die unteren Mitglieder nicht wussten, was die jetzt wirklich für eine Agenda hatten. Zumindest nicht in jedem Detail. Da ist hier ein Zitat, das finde ich interessant. We aim the establishment of a great democratic monarchy, a republican empire, which shall be and grander with the old Roman Empire, and which shall regenerate and vify society in Spanish America. Also, das ist interessant. Wir haben das Ziel, eine große demokratische Monarchie zu errichten.
Was in sich ja schon Widerspruch ist, hä?
Ja, ein republikanisches Imperium, was in seiner Größe praktisch nur vergleichbar ist mit dem römischen Imperium. Und es soll die Gesellschaft praktisch in Spanisch-Amerika, also das, was wir jetzt Lateinamerika nennen, wiederbeleben. Das ist schon interessant. Und vor allem dieses Democratic Monarchy. Da irgendwie, da horcht man doch auf. Das ist schon merkwürdig.
Aber auch hier wieder stellt sich einfach die Frage, ey, ist das jetzt so eine völlige Selbstüberschätzung, so eine Vision? Ist das jetzt wirklich fast schon Spinnerei? Oder wie viel Möglichkeit bestand, das tatsächlich politisch umzusetzen? So? Zum Beispiel müsste man sich fragen, in diesen ganzen Ländern, die da neu dazukommen würden, am allermeisten natürlich Mexiko als vielleicht damals bestimmt der etablierteste Staat und vielleicht auch am einflussreichsten und meiste Bevölkerung, hatte man dort auch also Leute, die mit dieser Idee sympathisiert haben? Oder ist es nur so der Traum von irgendwie ein paar Südstaatlern, die von irgendwas ganz Großem träumen? Oder war da wirklich eine realistische Chance, also wenn der Krieg nicht verloren gegangen wäre, dann war es eh klar, ja. Aber war da wirklich eine realistische Chance, es zu bilden? Was hätte man den Mexikanern sozusagen bieten können? Klingt ja durchaus interessant, so ein paar republikanische Staaten und so weiter. Und also wie realistisch war das? Wie nah war das, dass das tatsächlich passieren könnte?
Ja, das ist eigentlich eine wirklich gute Frage, weil die zu dem überleitet, was ich jetzt auch so erzählen wollte. Es ist so, also man muss sich vorstellen, die Südstaaten hatten damals, wenn ich mich nicht irre, ungefähr 9 Millionen Einwohner, von denen, glaube ich, 4 Millionen Sklaven waren. Aber bitte, liebe Zuschauer, nagelt mich jetzt nicht auf die genauen Zahlen fest, vielleicht waren es auch 11 Millionen. Und Mexiko hatte ungefähr 8 Millionen Einwohner. Also es waren große Räume, relativ dünn besiedelt, aber noch nach europäischem Standard. Und es war so, gerade auf Kuba, dort war die Sklaverei ja auch noch erlaubt, gab es auf jeden Fall auch eine starke Fraktion von Sklavereibefürwortern. Und die Knights of the Golden Circle, das ist noch so ein ganz interessanter Aspekt, als Big Lady gegründet hatte, waren die am Anfang noch relativ klein. Und die haben dann in Texas sich mit einer anderen Geheimgesellschaft fusioniert, die eigentlich größer war. Also die zu dem Zeitpunkt kleinen Knights of the Golden Circle schlucken eine größere Geheimgesellschaft und sind dadurch erst ermächtig geworden. Und diese Geheimgesellschaft, die in Texas schon bestand, das war der Order of the Lone Star. Order of the Lone Star. Und interessanterweise, Texas heißt ja auch The Lone Star State. Und im Wappen von Texas ist dieser eine Stern. Und diese Geheimgesellschaft, das ist jetzt interessant, wurde von Exilkubanern gegründet, die Sklavereibefürworter waren, die nach Texas emigriert sind. Und Texas war ja auch ein Gebiet, das hat ja auch eine ganz interessante Geschichte, das gehörte zu Mexiko. Dann sind da weiße amerikanische Siedler reingekommen, haben ein Gemeinwesen aufgebaut und als sie dann stark genug waren, haben sie sich von Mexiko losgesagt. Dann gab es noch einen kurzen Krieg und waren dann eine eigenständige Republik, die Republik Texas, die sich dann freiwillig den USA angeschlossen hat. Und insofern könnte man sagen, dass vielleicht schon diese Gründung Texas, das war so eine Art Vorläufer schon von all dem, was dann später die Knights of the Golden Circle wollten. Weil da ist es eigentlich ähnlich gelaufen, im Kleinen, so wie sie die Knights of the Golden Circle es später für Mexiko geplant hatten. Denn sie hatten vor, den nördlichen Teil Mexikos zu besiedeln mit weißen Siedlern und dann mit ihren paramilitärischen Truppen letztlich das ganze Land zu übernehmen. Und in Texas war sowas schon gelungen. Und in Texas gibt es eben den Order of the Lone Star, der mit Exilkubanern zusammenhängt. Also ich denke, es gab in diesem ganzen Gebiet, was man hier als Golden Circle bezeichnet, auf jeden Fall eine weiße Elite von Sklavereibefürwortern, die wahrscheinlich auch über diese kulturelle Grenze, sage ich mal, Spanisch-Amerika und Angelsächsisch-Amerika trotzdem irgendwie durch diese gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen sich irgendwie einig war.
Das ist wirklich sehr spannend. Also gerade das, was du jetzt über Texas gesagt hast, war in der Tat, Texas, die Idee, dass das wie so eine Blaupause ist, wie man dann auch weiter in Mittelamerika ja, sich irgendwie mit denen verbinden kann, das ergibt richtig Sinn, weil Texas ist ja sowieso schon so eine Art Link zwischen eigentlich dieser, ja, das ist jetzt natürlich aus unserer Perspektive USA, aber historisch ist es halt spanisch, ja. Und tatsächlich ist Texas und Mexiko jetzt im 19. Jahrhundert, das ist sich relativ ähnlich. Und diese Idee hatte also schon eben eine Kraft auch, so diese republikanische Gedanke. Hochgradig spannend. Ich will noch ein weiteres Ding reinschmeißen, weil du hast auch völlig zu Recht gesagt, dass die meisten von diesen Ländern, die wir da sehen, damals noch relativ dünn besiedelt waren. Das sind zwar trotzdem schon Faktor, Mexiko 9 Millionen Leute, aber hey, Mexiko ist ein großes Land und damals ja noch viel größer. Man erinnert sich nur, wie ein paar Jahre vorher, in Ende der 1840er Jahre, wie das mit Kalifornien lief. Da gab es zuerst diesen amerikanisch-mexikanischen Krieg, der war 1848 vorbei. Daraufhin hat man sozusagen Kalifornien gewonnen. Da wurde nie gekämpft, da war Wildnis, da hat überhaupt keiner gelebt. Aber dann hat man sozusagen gesagt, ab jetzt ist es unseres. Aber entscheidend ist, um Fakten zu schaffen, musst du in diese Wildnis, du musst dort Menschen hinbringen. Und wenn dort Menschen sind und ihre Städte bauen, dann ist es halt de facto deins. Und in Kalifornien kam dann halt sehr zu Pass, ganz günstig, möglicherweise vielleicht gezielt angeheizt, 1849 dann der Goldrausch. Und plötzlich strömen eben die Menschen ins Land und dann sind die da. Und dann ist es unser Land. Und also diese Ideen sozusagen, dass man, oder vielleicht andersrum gesagt, heute erscheint das alles als so feste Staatsstruktur, Mexiko und dann diese kleinen mittelamerikanischen Staaten, aber Mitte des 19. Jahrhunderts oder überhaupt eigentlich noch das ganze 19. Jahrhundert, war das nicht in so fest, war das nicht in Stein gemeißelt, dass es diese Staaten so gibt, sondern das hatte durchaus Potenzial, dass es in so eine Richtung geht, also dass sich da die Dinge komplett andere Struktur bildet. Das war also nicht jetzt völlig unrealistisch und so eine Spinnerei.
Ja, und es gibt noch einen anderen Zweig der Geschichte, der damit reinspielt. Und zwar dieser Order of the Lone Star, den es in Texas gab. Die hatten ein prominentes Mitglied. Das war ein Amerikaner namens William Walker. Und William Walker ist eine wirklich sehr interessante Figur. Der war auch Arzt, Rechtsanwalt, gehörte zum Bildungsbürgertum, hat sogar in Deutschland, ich glaube in Heidelberg, eine Zeit lang studiert. Also das muss auch eine vermögende Familie gewesen sein. Und der war Abenteurer. Und der hat die sogenannten Filibusterkriege durchgeführt. Und Filibusterkriege sagt uns irgendwie gar nichts erstmal. Da ging es darum, der hat kleine Privatarmeen aufgebaut. Aber das waren teilweise wirklich nur so Einheiten mit 60 bis 100 Männern. Oder vielleicht 200 Männer, also wirklich ganz kleine Privatarmeen, und hatte das Ziel, südamerikanische Staaten zu übernehmen. Und das hat er erfolgreich durchgeführt. Und zwar hat er teilweise, war er dann auch dreimal Präsident von solchen Staatsgebilden, aber immer nur ganz kurze Zeit. Und zwar hat er auch in diesem Gebiet, was zu Kalifornien gehört, viele wissen ja auch nicht, Kalifornien hat noch einen südlichen Teil, der auch heute noch zu Mexiko gehört, das Niederkalifornien.
Die Baja California, dieser lange Streifen, den man da sieht auch.
Genau, und da hatte er in Niederkalifornien, das hat er mit seinen Männern praktisch wie so ein Banditenhaufen, wie so ein Söldnerhaufen besetzt und war dann Präsident der Republik Niederkalifornien, aber allerdings nur von 1853 bis 1854. Und dann war er noch von 1854 bis 18, ja, also nur innerhalb des Jahres 1854 für einige Monate Präsident der Republik Sonora. Also der hat das mit diesen Filibuster-Unternehmungen eigentlich schon vor den Knights of the Golden Circle sowas versucht umzusetzen. Und interessanterweise endete seine Geschichte dann in Nicaragua. Und das ist sehr spannend. Er ist dann mit so einer Militärexpedition nach Nicaragua und hat es geschafft, das Land unter seine Kontrolle zu bringen. Und das war so dünn besiedelt. Ich glaube, Nicaragua hatte, weiß nicht, 30.000, 40.000 Einwohner zu dem Zeitpunkt. Und entsprechend konnte der auch mit so einer paar hundert Mann starken Söldnertruppe da das Land übernehmen, wenn die gut ausgerüstet waren und finanziert. Und dann war er Präsident dieser Republik Nicaragua und wurde dann aber wiederum gestürzt, und zwar von einer Koalition südamerikanischer Staaten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, da waren dann Truppen aus Honduras dabei, Truppen aus El Salvador und auch aus Nicaragua, und die haben ihn dann vertrieben. Das waren dann nach europäischen Standards gemessen kleine Scharmützel, ist aber dort in diesen lateinamerikanischen Staaten immer noch historisch präsent. Also die Erinnerung, wie sie diesen Walker vertrieben haben. Und der wurde dann am Ende interessanterweise von den Engländern gefangen genommen. Die Engländer waren dort auch aktiv, und die haben ihn dann an die Regierung von Honduras ausgeliefert, und da hat dann ein Erschießungskommando ihn hingerichtet. Und jetzt kann man sich aber fragen, was hat der überhaupt in Nicaragua getrieben? Und zu dieser Zeit gab es noch nicht den Panama-Kanal. Und es war aber so, dass dort an diesem ja, geografisch dünnen Ende Mittelamerikas trotzdem schon die Schifffahrtsrouten lang liefen. Also da wurden teilweise, haben die Schiffe dort angehalten aus der Karibik. Die Ladung wurde dann noch auf Zugtiere und so weiter rübergenommen. Auf der anderen Seite, auf der Pazifikseite, waren wieder Schiffe und haben dann die Schiffsladung irgendwie nach San Francisco gebracht. Und das war einfach schon ein strategisch wichtiger Ort für die Amerikaner. Und auch für die Briten und für alle Kolonialmächte. Und da wollte er jetzt natürlich praktisch eine amerikanisch geführte Republik einführen, um den Einfluss der USA auszubreiten. Und das ist so ein bisschen Vorgeschichte zu den Knights of the Golden Circle. Also insofern waren auch deren Ziele, dass militärisch so Privatarmeen aus dem Süden, aus den Südstaaten, die lateinamerikanischen Staaten übernehmen und kapern und die amerikanische Kultur dann auch dorthin tragen. Das war gar nicht so aus der Luft gegriffen. Das hatte schon Vorläufer, die mit mittelmäßigem Erfolg das auch schon gemacht hatten.
Tatsächlich, wenn man so sich in diese Zeit reinversetzt, 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert, dann war das ja sogar diese Idee, dass Mittelamerika, dass das nicht losgelöst ist von den USA. Das war ja sogar amerikanische Staatsräson. Ich meine, diese Monroe-Doktrin, die alle auch in amerikanische Geschichte in Schulbüchern lesen, das war doch so erste Hälfte 19. Jahrhundert. Und die hieß, diese Monroe-Doktrin, benannt nach dem Präsidenten Monroe, da ging es darum, dass der gesagt hat, grundsätzlich Europa, vor allem Europa, hat sich hier komplett rauszuhalten von dem amerikanischen Kontinent. Und wo auch immer europäische Aktivitäten, und das war zur selben Zeit, gab es ja auch in ganz Lateinamerika diese Befreiungsgeschichten, hier Simon Bolivar und so weiter, auch da Mauerei eine riesengroße Rolle gespielt. Aber die Monroe-Doktrin hieß ja, hey, Europa, keep out of America. Und für uns ist hier auch eben die Länder rund um den Golf von Mexiko, die in Südamerika, das ist unser, na, Südamerika vielleicht noch weniger, aber vor allem Mittelamerika, das ist unser Hinterhof. Und es geht bis zur Kuba-Krise dann im 20. Jahrhundert, und bis heute ist das im amerikanischen Selbstverständnis, ja, okay, das sind da schon souveräne Staaten, aber im 19. Jahrhundert war es noch klarer. Also das gibt so eine panamerikanische vielleicht Vision darauf. Und vor allem ging es halt antikolonial gegen Europäer. Also, das heißt, diese ganze Grundidee, die uns heute ja so fantastisch erscheint aus der Sicht des Mitte des 19. Jahrhunderts, ist das gar nicht so fantastisch. Ne?
Überhaupt nicht. Hier sehen wir nochmal so eine zeitgenössische Darstellung, wo dann dieses Gebiet, so ungefähr, was sie erobern wollten, tatsächlich als goldener Zirkel dargestellt ist, als goldener Kreis.
Als die Sonne auch wieder, wie die Himmelsscheibe von Nebra. Da geht es auch die ganze Zeit darum, Sonne und Mond haben die doch die ganze Zeit da als Symbolik.
Ja, und es ist schon interessant. Also wenn man sich jetzt mal so vorstellen würde, die hätten dieses Südstaaten-Imperium so gegründet, frage ich mich auch, was für ein Machtfaktor wäre das gewesen? Auf der einen Seite sicherlich eine Großmacht, allein schon einfach dadurch, durch die Menge an Gebieten, die sie kontrolliert hätten und die Rohstoffe, die da waren und. Auf der anderen Seite aber, da sie ja vorhatten, eine Wirtschaft aufzubauen, die auf Sklaverei beruhte, auch technologisch rückständig im Vergleich zu jetzt Industrienationen. Also es war so ein alternativer Gesellschaftsentwurf zur Industrialisierung, wenn man so will, die Nordstaaten dann durchgeführt hatten oder Westeuropa. Es wäre so ein Feudalstaat, ja nicht, weil ein Sklavenhalterstaat, aber erinnert mich dann vielleicht eher noch so an das zaristische Russland mit der Leibeigenschaft. Also schon eine Großmacht, aber sicherlich wäre das nicht so im industrialisierten und technologischen Sinne eine Vorreiternation gewesen.
Ja, genau so ist es. Sondern hier geht es dann, alles, was wir da sehen, da wird es auch gut funktionieren, eben dieses alte Großgrundbesitzermodell. Ich meine, auch in der Karibik, ist bis zum heutigen Zeitpunkt, aber damals noch viel mehr, diese ganzen Zuckerrohrgeschichten und so weiter. Das ist halt diese Plantagenwirtschaft. Und das hast du ja bis heute. Ich war in Mittelamerika und ja, heute ist es offiziell alles Republiken, aber heute hast du es immer noch so, dass die einheimische Bevölkerung, die indigene Bevölkerung, dass die da nicht wirklich freie Bürger sind in dem Sinne, sondern ja, man nennt es nicht Sklaverei, aber sie sind komplett abhängig von letzten Endes den Dingen. Dann sind sie sind immer noch Großgrundbesitzer, die dann aber wiederum wirtschaftlich verflochten sind mit großen Konzernen, wie beispielsweise die ja, bekannte United Fruit Company, wo auch dann Chiquita-Bananen und so herkommt. Und wenn du vor Ort bist in Mittelamerika, dann siehst du so, der Status der Einheimischen, der Indigenen, der ist rechtlos. Du bist komplett abhängig von diesem Arbeitsverhältnis, von deinem Großgrundbesitzer. Gleichzeitig alles, was du zum Leben brauchst, musst du auch wieder bei dem kaufen. Diese Leute sind da komplett abhängig. Letztens auf dem Land, was eigentlich von ihren Vorfahren ihnen gegeben wurde, unfrei. Das Wort Sklave benutzt man nicht mehr. Das ist vielleicht auch nicht passend, aber es sind keine freien Bürger dort. Also das hast du bis heute laufen, das Modell ein bisschen.
Was ich interessant finde, ist im Kontext dieses politischen Plans. Es war ja ein politischer Plan, der dann nie realisiert werden konnte. In diesem Kontext finde ich dann auch das Engagement der USA auf Kuba ganz interessant. Weil die USA haben ja immer wieder in Kuba interveniert, immer wieder dort Regime installiert. Und was ich auch ganz interessant finde, ich bin nicht sicher mit der Jahreszahl, ich glaube 1911 oder Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde auf Kuba ein Parlamentsgebäude gebaut. Und das ist dem amerikanischen Kapitol nachempfunden. Sieht aus wie das Kapitol, ist glaube ich sogar nur größer als das Kapitol. Also das kleine Havanna hat ein Kapitolsgebäude, was größer ist als das Originalkapitol. Und als ich mich, das hat mich schon immer verwundert und habe immer gedacht, Mensch, waren die da größenwahnsinnig auf ihrer kleinen Insel oder warum denn auch das amerikanische Kapitol nachbilden? Jetzt im Kontext, dass es einen Plan gab, einer sehr mächtigen Organisation oder Lobby, ein Imperium zu gründen, dessen Hauptstadt Havanna sein sollte. Das ist ja auch so kurios. Die Hauptstadt dieses Golden Circle Imperiums hätte nicht irgendwie auf dem Boden der Südstaaten gelegen. Havanna war angedacht als Hauptstadt. Und ausgerechnet dort wird allerdings einige Jahrzehnte später aber ein Kapitolgebäude gebaut, was größer ist als das echte Kapitol. Da habe ich mich irgendwie dann auch gefragt, gab es da noch Kräfte, die vielleicht vorsorglich, sage ich mal, so nach dem Motto, vielleicht schaffen wir es ja doch noch schon mal das passende Regierungsgebäude gebaut haben für das Südstaatenimperium. Und ist dieses Kapitol in Havanna wirklich für den kubanischen Staat gedacht gewesen? Das sind natürlich jetzt nur Spekulationen, aber diese Gedanken haben sich mir aufgedrängt, als ich mich damit befasst habe.
Ja, die drängen sich mir auch auf jeden Fall. Also, und wenn es nur die Symbolik ist, so diesen Anspruch halt schon mal sichtbar zu machen, so, hey, hier ist das Zentrum von was Größerem. Ja. Faszinierend, ne? Es ist ja tatsächlich, ich meine, weißt du, wenn wir es heute schauen, diese ganzen Ideen, hey, einen ganzen Staat auf einem System von Sklaverei zu basieren, es ist natürlich abstoßend aus unserer Sicht. Aber hier bei diese Grundidee von diesem Golden Circle, so eine Art anderen Entwurf, als die Industrialisierung hier von den Nordstaaten genommen hat, so einen anderen Weg zu gehen, das könnte man sich schon vorstellen. Und dieses Staatsgebilde, dieses vermeintliche, das würde in sich schon vielleicht sogar mehr logisch sein, als es so das heutige Staatsgebilde der USA ist. Weil das ist halt tatsächlich ein krasser Riss gewesen. Es hat eben dann einen ganzen Krieg gebraucht. Während tatsächlich vielleicht so die Idee Florida und Kuba ist gar nicht so, also weißt du, ist kulturell nah verwandt, auch geografisch nah und auch der ganze Lifestyle, eben Plantagenwesen und so weiter, das würde in sich schon so eine gewisse Logik haben. Ja? Es wäre jetzt also nicht völlig verrückt, irgendwie diese Dinge zusammenzufügen, die zusammenpassen, sondern eigentlich passt es ganz gut so als Caribbean, weißt du, so, das ist, könnte eine funktionierende Grundlage sein.
Ja, es gibt ja diese Theorie, dass es Kulturkreise gibt. Und Kulturkreise, ja, so wie der europäische Kulturkreis oder der muslimische. Und man könnte sagen, rund um diese Karibik und die Sklavenhalterstaaten, das war ein eigener Kulturkreis. Und die amerikanischen Südstaaten haben eher zu diesem karibisch-lateinamerikanischen Kulturkreis gehört, als zu dem dann vielleicht Nordstaaten und Kanada, also diesem stark englisch geprägten Amerika, so Neuengland und diese Zentren. Auf dem Boden der heutigen Südstaaten, nicht alle Staaten, aber einige waren ja auch vorher französische oder spanische Kolonien. Also es gibt auf jeden Fall einen starken Bezug zur romanischen Welt. Ja, während der Norden mehr angelsächsisch ausgerichtet ist, meiner Meinung nach.
Vielleicht könnte man das auch, obwohl das natürlich nicht so einfach ist, weil da gibt es immer Überschneidungen und so, aber vielleicht könnte man ganz grob auch das religiös sehen. Der Norden wesentlich mehr so, wie sagt man dort, Presbyterian, also Freikirchen, englisch geprägt, ja. Während vielleicht im Süden, also in Südstaaten selber kann man es so vielleicht so gar nicht so sagen, aber diese ganzen karibischen oder mittelamerikanischen Länder, dort ist halt die katholische Kirche auch sehr, sehr stark. Und das wäre eben auch so eine Art Kulturkreis. Und das ist ganz anders als letztens die Religion, die in den Nordstaaten ist. Dass der Katholizismus eher schwach.
Ja, wobei wir dann später da auch viele so Mitglieder hatten, dieser keine Geheimgesellschaften in Südstaaten, die auch protestantisch waren.
Auf jeden Fall, es ist Amerika, also so einfach kann man es nicht machen. Aber wie gesagt, Mittelamerika oder die sind alle katholisch eigentlich. Aber klar, Amerika selber, auch die Südstaaten Amerika, ist es nicht so einfach zu sagen, weil von die ganze amerikanische Geschichte der Besiedlung, irgendwo ist eine Linie. Weißt du, Mittelamerika ist und Lateinamerika heißt ja Lateinamerika, weil es eben latinisiert ist. Und dahinter steht da dann schon katholische Kirche, Spanien und so weiter. Irgendwo, wo ist genau die Grenze, das ist dann schwierig zu sagen eben. Das ist vielleicht auch Gegenstand unseres Themas, wie man auch diesen Kulturkreis erweitern konnte, indem man auf einmal seine Leute hinschickt. Wie eben diese Kalifornisierung. Plötzlich schickst du dort einen Haufen Leute nach Kalifornien und dann ist Kalifornien auf einmal nicht mehr rein Latino, sondern auf einmal ist es halt eben auch nordamerikanisch irgendwie. Ja. Also diese Grenzen haben sich auch ein bisschen verschoben. So.
Ja, absolut. Und ich finde es auch ganz schwierig, das so einzuordnen. Eins ist klar, wenn wir jetzt auf diese Karibikstaaten gucken, da hast du ja auch viele auch spanische und französische Kolonien oder ehemalige Kolonien und sicherlich hatten die eine weiße Oberschicht. Und diese weiße Oberschicht war dann eben halt spanisch oder französischstämmig. Und du hattest sicherlich auch Reste solch einer Oberschicht in den Südstaaten. Wenn man jetzt überlegt, dieses französische Louisiana oder Florida war spanisch und Mexiko. Also die Frage, wer dann in den Südstaaten jetzt da so Großgrundbesitzer war, Plantagenbesitzer und zur ausschlaggebenden Oberschicht gehört hat, inwieweit die ja vielleicht eher kulturell so in den spanisch-französisch-romanischen Raum gehört haben, als unbedingt so in diesen englischen, wie in den Nordstaaten so oder englisch-holländischen, wenn ich jetzt an New York denke. Und hier sehen wir auf diesem Bild, ist auch interessant, einen Entwurf für die Flagge. Also dieses Golden Circle Imperiums. Unten sieht man ja auch Mexico and United South. Interessanterweise auf dem Rot, Weiß, Rot, dann die drei Buchstaben K, Knights, Weiß, G, Golden und dann wieder C, Circle. Und dann einige Sterne und interessant links oben die phrygische Kappe, die darf natürlich nicht fehlen. Und dann steht oben, glaube ich, da steht dann der Name Bickley nach diesem Gründer. Und was ich mich hierbei frage, wenn wir jetzt an diesen Bickley denken, der war ja selber, der war Abenteurer, der war Anwalt, der war Arzt. Und dieser Walker, dieser Mann, der diese Filibusterkriege geführt hat, der im Prinzip denselben Hintergrund hatte, Arzt, Anwalt. Ich meine, Medizin und Jura, das waren so die Studiengänge, die hast du, wenn du wohl so zum Bildungsbürgertum gehört hast, in dieser Zeit studiert, wenn du dann auch einen Broterwerb später haben wolltest. Und dann war man noch irgendwie als Redakteur tätig. Es ist so typisches wohl amerikanisches Bildungsbürgertum in dieser Zeit. Aber diese Männer waren ja jetzt nicht absolute Oberschicht. Und ich habe das Gefühl, die waren mehr so wie die waren vielleicht Köpfe dieser Organisation, Order of the Lone Star oder Knights of the Golden Circle, aber das waren doch sicherlich nicht die Finanziers und Drahtzieher. Die wirken auf mich eher wie die das dann vielleicht im Auftrag von jemandem aufgebaut und durchgeführt haben. Und ich frage mich, welche Eliten dann wirklich dahinter steckten. Wer wirklich diejenigen waren, die das Interesse hatten, also wer waren die grauen Eminenzen? hinter einem Bickley, der bekannt war, auch schon zu seiner Zeit. Und das ist halt etwas, was so ein bisschen noch im Dunkel der Geschichte verschwommen vor uns liegt. Und jetzt zeige ich euch mal das hier. Das hier ist nämlich eine der frühen Südstaatenflaggen. Also als es dann zum Sezessionskrieg kam, da hatten die Südstaaten noch nicht sofort diese Südstaatenflagge, wie wir sie heute kennen, sondern es waren so verschiedene Entwürfe im Umlauf. Und das ist einer davon. Da sieht man, das ist fast 1:1 die Flagge der Knights of the Golden Circle. Das ist einer der ersten Entwürfe für die Südstaatenflagge. Das ist schon beachtlich. Und das ist dann später die Südstaatenflagge geworden. Und in der Farbgebung. Und gut, es ist jetzt anders mit dem Kreis, aber auch die. Ich finde, sie steht in diesem Kontext. Das merkt man ihr schon an.
Es ist halt auch wieder eben das Kreuz ja drin. Klar, das steht jetzt hier so schräg, aber es ist das Kreuz.
Ja, es ist das Andreas.
Und das, was eigentlich die USA komplett aus ihrer Fahne raus haben wollten, weil das Kreuz, das ist eben dann schon der Hinweis, wir haben es bei so vielen Flaggen, Union Jack und so weiter, das ist, haben wir auch schon oft drüber geredet, bei City of London und bei Schweiz und so weiter, dieses Kreuz, das ist halt so eine Linie, die ja halt zurückführt, eben wieder in dieses Ritterdenken und so weiter. Und das ist ja eigentlich, was die USA, also diese Nord-USA auch nicht haben wollen, sondern sich ja genau von dem auch trennen wollen.
Na, vor allem,
wir haben ja schon darüber gesprochen, über deren Staatskult und so weiter, aber hier ist wieder das Kreuz am Start.
Ja. Vor allem ist es das Andreaskreuz und das ist eine Referenz auch an Schottland. Mhm. Und Schottland und schottische Tradition, die spielen später noch, da kommen wir später noch drauf, eine Rolle, wenn es um die Geheimgesellschaften der Südstaaten geht. Also die Referenz nach Schottland ist auch auf jeden Fall beachtenswert. Und dann ist das hier noch so richtig toll. Oben sehen wir dann nämlich ja noch so ein militärisches Banner der Knights of the Golden Circle. Wir sehen ihr Emblem, das hatten wir schon, das Malteserkreuz, umrahmt dann von dem Kreis und noch diesen Stern in der Mitte, drumherum Sterne. Wir sehen links oben den Mond, hatten wir ja auch schon, der Mond scheint ein sehr zentrales Symbol dieser Organisation gewesen zu sein. Und mich hat das spontan an zwei andere Flaggen erinnert. Die habe ich jetzt einfach mal zum Vergleich dazu gepackt. Und zwar die unten links die Flagge der Pan-Europa-Organisation und rechts dann die Flagge der Europäischen Union. Jetzt kann man natürlich sagen, warum? So Vorsicht, die wollten ja ein Südstaaten-Sklavenhalter-Imperium schaffen und bei der Europäischen Union geht es ja eindeutig eher um die Vermischung von Ethnien und nicht so die Rassentrennung. Aber nicht zu vergessen, bei dem ersten Entwurf der Pan-Europa-Union ging es ja auch ganz klar darum, eine wie es dabei Codenhoven-Kalergi heißt, jüdische Aristokratie als Herrscherkaste zu installieren. Also das ist ja nicht so das demokratische EU-Verständnis, wie uns das heute so suggeriert wird, was da eigentlich in der Grundidee drin steckt.
Ja, ja. Und aber auch Katholizismus, dann vielleicht fürs einfache Volk gedacht. Ja. Weil dahinter steckt auch schon, und da ist auch das Kreuz eben drin, auch diese Idee Habsburg. Und Habsburg waren ja schon immer die besten Diener, sagen wir mal, vom Vatikan. Ja. Ja, die Symbole, klar, die ähnelt sich, aber letztens, aus meiner Sicht, ähnelt sich es halt, weil die alle sozusagen sich auf dieselben Vorläufer berufen und daraus aus demselben symbolischen Stammbaum irgendwie rausgewachsen sind. Und das ist eben letztens diese ganzen Geschichten der Ritterorden in den Kreuzzügen so.
Also es ist natürlich klar, Knights of the Golden Circle und Pan-Europa-Organisation, das sind schon unterschiedliche Dinge. Aber ich meine, bei beiden geht es eigentlich darum, dass man einen Großstaat als Utopie entwirft. Das eine Mal das geeinte Europa, das andere Mal diesen vereinigten Süden. Beide Male soll die alte Gesellschaftsordnung über den Haufen geworfen werden. Und es soll eine rassistische Utopie verwirklicht werden. Also der Sklavenhalterstaat in der Karibik ist eindeutig rassistisch. Und der von der Pan-Europa Union, ja, utopierte Staat, der dann auf der einen Seite eine jüdische Aristokratie an der Spitze hat und auf der anderen Seite unten ein Mischvolk, ein Rassenmischvolk, was beherrscht wird, ist für mich auch eindeutig rassistisch. Also es ist schon mal interessant, wie weit da eine Geistesverwandtschaft ist oder eine organisatorische, aber ich wollte es auf jeden Fall mal so erwähnt haben. Und Da können ja auch unsere Zuschauer selber sich ihre Gedanken zu machen und auch gerne kommentieren. Ich bin sehr gespannt, was ihr so darüber denkt. Und wenn wir mal weiterschauen, ja, dann kommen wir jetzt endlich auf das, was du angesprochen hattest vorhin.
Master schon, Pike.
Mr. Pike, Mr. Albert Pike. Und das ist jetzt sehr interessant. Als es zum Sezessionskrieg dann endlich gekommen ist, da haben die Südstaaten ein Büro, Bureau of Indian Affairs gegründet. Also praktisch eine Behörde, die sich mit Indianerangelegenheiten beschäftigt. Und es war so, es gab mehrere Indianerstämme, die als civilized galten, als zivilisiert. Das waren 5. Und am größten waren dann die Cherokee. Und diese Indianerstämme, die lebten praktisch im Grenzgebiet zu den weißen Siedlern und waren sesshaft und haben Landwirtschaft betrieben und haben praktisch angefangen, westliche Kultur zu adaptieren. Also sie waren natürlich noch Indianer und hatten ihre eigene Kultur, aber der kulturelle Einfluss, ich meine, sie lebten ja an der Grenze dann zu den USA, zu einem Staat, der in vielerlei Hinsicht ja europäisch auch war, also was die Kultur angeht oder westlich, das musste natürlich auch irgendwie in die Indianerkultur reinwirken. Und diese Indianerstämme galten dann als civilized. Ich habe heute Schwierigkeiten mit dem Wort, aber kein Problem. Und vor allem waren sie zivilisiert, das ist interessant, aus Sicht der Südstaaten, weil diese Indianerstämme Sklavenhalter waren. Das heißt, die haben auch Sklaven gehalten. Also auch schwarze Sklaven. Die haben sich auf den Sklavenmärkten Sklaven gekauft und hatten dort Sklaven. Und deshalb haben die Südstaaten gedacht, die könne man doch auch für die konföderierten Sache nutzen. Und da haben sie dann 2 Männer hingeschickt, um Verhandlungen mit denen durchzuführen, dass die auch Truppen stellen für die konföderierten Armee, diese Indianerstämme. Und der eine, das war ein Brigadegeneral, das war Ben McCulloch, den sehen wir links. Und der war auch führendes Mitglied der Knights of the Golden Circle. Und der andere, der diesen Brigadegeneral begleitet hat, war ein Anwalt namens Albert Pike. So, und die haben dann eben Verhandlungen dort geführt. Und es war dann tatsächlich später so, dass Albert Pike auch als General diese Indianertruppen geführt hat. Also Albert Pike war ja Bürgerkriegsgeneral und hat zum Teil zumindest diese Indianerregimenter, die dann gebildet wurden, in die Schlacht geführt. Und jetzt ist der interessante Punkt, Albert Pike war zu diesem Zeitpunkt schon ja, einer der wichtigsten Freimaurer im alten und angenommenen schottischen Ritus der Südstaaten. Und der Mann, der ihn jetzt begleitet, der andere Südstaatler, ist ein Führungsmitglied der Knights of the Golden Circle. Und dass jetzt gerade die beiden auf so eine Spezialmission geschickt werden und sich ja dadurch auch kennen und dann, es ist ja auch wieder ein Abenteuertrip, die reisen dann ins Indianerland und führen da Verhandlungen. 2 führende Köpfe von Geheimgesellschaften und okkulten Organisationen. Da ist einfach der Gedanke unheimlich naheliegend, dass Albert Pike in irgendeiner Form mit den Knights of the Golden Circle irgendwie verbunden sein musste.
Also es ist, die kannten sich persönlich mehr als nur kennen. Sie haben offensichtlich so ein gemeinsames Abenteuer auch bestanden. Es ist eigentlich in der Praxis nicht vorstellbar, dass die nicht auch Ideen ausgetauscht haben, Visionen. Wie soll es überhaupt mit dem Süden weitergehen, wenn der Krieg irgendwann mal gewonnen ist, wovon die wahrscheinlich ausgehen? Ja klar, haben die über solche Dinge gesprochen. Ja. Also es ist völlig undenkbar, dass sozusagen, ja, ist ja deswegen wichtig, weil wir uns ja gefragt haben, hey, Albert Pike, der ein sehr einflussreicher Mann ist und der von diesem alten, auch noch aus Europa durchaus oder engem an Europa gebundenen Logen-Freimaurersystem gestammt. Die Frage war ja, wie viel hat der auch Einfluss genommen auf dieses neue große Projekt? Und ist es dann in der letzten Konsequenz dann auch tatsächlich ein neues großes Freimaurerprojekt? Hier sehen wir auf jeden Fall, dass Pike und nicht Mitglied war von den Knights of the Golden Circle, aber mit denen auf jeden Fall assoziiert war und zumindest diese Leute kannte. Es wäre halt echt interessant, hat sich Pike jemals darüber geäußert? Man hatte auch ganz viel von ihm, Schriftverkehr und so weiter, aber das hat er nie wirklich erwähnt. Es ist halt dann wirklich eine Geheimgesellschaft.
Also das, es gibt wohl kein Dokument, zumindest kein veröffentlichtes, wo Pike jetzt seine Mitgliedschaft dort offen kundtut, aber ich meine, das war eine hochrevolutionäre Organisation. Und auch geheim, also der wäre ja auch schon schön blöd gewesen, wenn der das öffentlich gemacht hätte. Die Frage ist jetzt eigentlich, war Pike Mitglied bei den Knights of the Golden Circle oder war er in seiner Funktion als mächtiger Freimaurer des alten und angenommen schottischen Ritus eine Art Drahtzieher? Oder waren das Organisationen, die parallel liefen? Also es ist ein bisschen auch die Frage, was war zuerst, der Henne oder Ei, wer hat da wen, wie beeinflusst? Ich persönlich glaube, dass er Mitglied war der Knights of the Golden Circle und dort auch eine große Rolle gespielt haben muss. Einfach, weil er auch ein Mann war, der ein Faible für Geheimgesellschaften hatte, der ein großes Netzwerk hatte. Das war ja auch für die Knights of the Golden Circle sicherlich eine Person, die sie sehr gerne angeworben hätten. Also, wenn ich jetzt dieser General McCulloch gewesen wäre und wäre jetzt mit Albert Pike auf dieser Reise, also spätestens dort hätte ich ihn dann überzeugt, auch in diesem Orden Mitglied zu werden. Also es bleibt aber trotzdem rätselhaft, ob er dort eine Führungsfigur war oder eine von mehreren oder der große Strippenzieher, was vielleicht jetzt viele denken mögen. Ich möchte noch kurz erwähnen, bei dieser Gelegenheit, ich habe ja vor kurzem auf meinem Kanal eine Sendung gehabt zu Albert Pikes Buch Morals and Dogma und hatte da den Übersetzer Werner Krafzig eingeladen und da kam in vielen Kommentaren so ein bisschen Kritik nach dem Motto, Mensch, wann kommen denn jetzt so die heiklen politischen Themen oder idealisiert ihr da den Pike? Und das wollte ich nochmal sagen, also ich idealisiere Pike in keinster Weise, ich sehe ihn sehr kritisch, finde ihn interessant. In der Sendung, die ich dazu gemacht hatte, wollte ich halt einfach mal nur den Fokus auf seine Schrift legen und nicht jetzt diese Themen so behandeln, wie wir das jetzt heute tun. Deshalb habe ich mir auch bewusst für diese Sendung aufgehoben. Aber ich finde Albert Pikes Rolle in den Geheimgesellschaften und dann auch Kriegen, er ist ja auch im Bürgerkrieg dort involviert, äußerst fragwürdig und finde ihn als Person sehr schleierhaft, weil nach wie vor er irgendwie hinter dem Mythos um ihn verschwindet. Also zum einen gibt es einen Personenkult der in der Freimaurerei in den Südstaaten in Amerika und auf der anderen Seite so wird er ganz doll verteufelt und mit ganz viel Negativen assoziiert. Wo jetzt der echte historische Pike einzuordnen ist, das ist mir nach wie vor ein Rätsel. Und eben diese Anekdote, dass er jetzt mit diesem McCulloch auf diese Reise zu den Indianerstämmen geht, die macht ihn für mich nur noch rätselhafter eigentlich. Wer war Albert Pike?
Ja. Hier an der Stelle auch Ben McCulloch, ist kein ganz Unbekannter. Es hat vielleicht mit dem Thema gar nichts zu tun, aber tatsächlich, es gibt so einen Folksong, Ben McCulloch, God damn you, Ben McCulloch. Das ist so eine Ballade aus dem amerikanischen Bürgerkrieg und ein großartiger Song, nur für alle kann ich empfehlen, die Version von Steve Earle, Ben McCulloch. Da geht es genau um diesen Typen und finde ich irgendwie auch witzig, dass der jetzt hier auftaucht.
Jo, ja, das sind wir am Rande. Bei Albert Pike darf man auch nicht vergessen, Albert Pikes Vorfahren waren auch schon Freimaurer und sehr interessante Geschichten, interessante Persönlichkeiten. Da gibt es eine Geschichte, da gibt es Zebulon Pike. Zebulon Pike ist kein direkter Vorfahre von Albert Pike, aber ich glaube sowas wie ein Onkel oder Großonkel. Der war, soweit ich weiß, im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg als Militär, als Offizier tätig. Und hat dann nach dem Unabhängigkeitskrieg eine Expedition geleitet, die praktisch im Wilden Westen Gebiete, die noch gar nicht kartografiert waren, erforscht und weiße Flecken auf der Landkarte tilgt. Und da war der dann auch zu seiner Zeit, war der Zebulon Pike unheimlich berühmt. Und dann gibt es diese Geschichte mit Peak Pike oder vielleicht kannst du die mal kurz erzählen, Frank, weil das ist jetzt ein kleiner Seitenzweig, aber es ist irgendwie interessant, so rund um die Familie Pike.
Ja, interessant, weil das ist halt auch eine von diesen amerikanischen Familien, die da über mehrere Generationen Einfluss nehmen und manchmal spricht man so von manchen Familien, ich weiß nicht, ob man die Pikes dort einordnen kann, aber auch von so einer Art amerikanischen Aristokratie, weißt du, so diese Familien, die auch von ganz früh schon im Land waren und hey, da geht's auch um Landbesitz und wenn dir halt dann die Hälfte von oder riesengroße Ländereien gehören, dann ist für mehrere Generationen ist dort schon die Elite und der Wohlstand gesichert. Und da gibt's ja mehrere interessante Familien. Ja, und diese Familie Pike, tatsächlich der Zebulon Pike, der hat die Pike Expedition gemacht. Das war nach dem Louisiana Purchase, wo die USA einen Großteil dieser damals noch Wildnis, von dem, was heute so der mittleren Westen ist, gekauft haben von den Franzosen, einfach abgekauft, weil die damit noch weniger anfangen konnten und keine Chance hatten, dieses Land irgendwie zu erschließen. Man hat also diesen Louisiana Purchase gehabt, das war 1803 und da hat einem eine Riesenländerei im mittleren Westen kam neu. Und dann hat halt die amerikanische Regierung beschlossen, okay, wir wollen wenigstens mal das gucken, was gibt's dort eigentlich? Was ist das für Land, was wir jetzt hier gekauft haben? Was hatte das für Potenzial in der Zukunft für Besiedlung und so weiter? Und dann hat man zwei große Expeditionen gemacht. Die eine waren Lewis und Clark, die sind so eher in den Norden gegangen. Und ich habe ja mal ein Jahr als Austauschschüler in Montana gelebt. Hey, und da war Lewis und Clark, die waren riesig. Ich war da mehreren Orten, wo Lewis und Clark Memorial war. Hier waren die 1800 so und so und haben irgendwas entdeckt. Ja. Also Lewis und Clark ging so in den Norden rein, in die Dakotas, Montana, Wyoming. Und die Pike Expedition, die ging eher so in die Mitte rein, Mitte und Süden, Colorado insbesondere. Und dieser Berg, von den du gerade angesprochen hast, der Pike Peak, wie er jetzt heißt, das ist der größte Berg in Colorado. Oder also so eine riesengroße Landmark und den haben die da versucht auch zu besteigen. Das hat aber damals nicht geklappt. Aber ja, das ist diese Pike Expedition. Hochinteressant.
Ja, und das Interessante ist, die haben dann dort diesen großen Berg entdeckt und der wurde benannt eben nach dem Entdecker Pike. Das ist jetzt Pike's Peak. Und das ist an sich jetzt ja noch nicht spektakulär. Interessant wird die Geschichte, ich weiß nicht, gute 100 Jahre später oder 80 Jahre später, im Jahr 1899, ist eine Expedition von Freimaurern dort hoch auf den Pike's Peak oder Peak Pike, ich krieg's immer durcheinander, und hat dort auf dem Gipfel dieses eben nach Zebulon Pike benannten Berges eine Zeitkapsel vergraben. Dort haben sie eine Zeitkapsel vergraben mit, man weiß nicht genau, was drin ist, also irgendwie angeblich eine US-Flagge, eine Bibel und irgendwelche Freimaurerutensilien. Und die wurde dann 100 Jahre später auch tatsächlich von Freimaurern wieder ausgegraben. Und die Geschichte, das könnt ihr ja mal im Internet recherchieren. Also diese Zeitkapsel dort auf dem Berg und eigentlich weiß kein Mensch, was das soll. Klar, es kann sein, dass es irgendwie Spielerei war und die das toll fanden, dass es da einen Berg gibt, der jetzt nach einem bekannten Freimaurer benannt ist. Aber warum amerikanische Freimaurer Zeitkapseln auf Berggipfeln, die nach einem Freimaurer-Entdecker benannt sind, vergraben, fragt mich nicht.
Es ist vielleicht aber auch da so eine Symbolik, weißt du, so dieses... Naja, ich meine, man kann es rein symbolisch sehen, so hier markieren, hier sind wir, weißt du, das, aber man könnte es vielleicht sogar noch in einem okkulten Hintergrund sehen, es ist wie so eine Art Erdimpfung, weißt du, an entscheidenden Stellen, Landmarks, und das ist eben vielleicht so ein Berg auch, dort so unsere Energie sozusagen manifestieren, ja. Und tatsächlich ist es interessant, für die Indianer war das auch ein wichtiger Berg, halt auch da, das ist so eine natürliche Landmark und für die Indianer, die haben halt gesagt, hey, boah, das ist halt ein heiliger Berg, irgendwie sitzt der Götter oder was auch immer so. Und das Phänomen haben wir öfter, ich schmeiß da nur noch ein anderes Beispiel rein, Mount Graham, und da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie der in der Indianersprache hieß, der hat natürlich auch einen anderen Namen gehabt, genauso wie Mount Pike natürlich von den Indianern anders genannt wurde. Mount Graham, das ist so eine Landmark, so ein besonderer Berg in, das müsste in Arizona sein, ziemlich im Süden unten. Und auf dieser Landmark, auch für die Indianer heiliger Berg und wichtig, da hat dann später die Jesuiten haben dann dort ihr, halt dich fest, wenn du es nicht gehört hast, die Jesuiten haben ihr Lucifer-Teleskop dort oben aufgebaut, auf dem heiligen Berg.
Mit dem sie dann so, tatsächlich noch nicht gehört.
Ja, das heißt wirklich so, Lucifer-Teleskop von den Jesuiten. Das war damals eins der stärksten, ist noch nicht so lange her, eins der modernsten und besten Teleskope, um hier Weltraumbeobachtung zu machen. Und das ist halt auch direkt auf diesem heiligen Berg drauf und das ist echt eine größere Geschichte, aber es ist so am Rande. So. Daran erinnert mich das, diese Idee, weißt du, es ist zum einen, du positionierst dich auf dieser Landmark, um zu zeigen, hey, hier sind wir. Das ist wie wenn du bei uns, früher hat man eine Kirche gebaut oder eine Burg gebaut, an einer exponierten Stelle alle sehen, hier, das ist mein Land, hier ist der Landlord, hier ist der Fürst oder der Graf oder wer auch immer, ja. Und das ist das eine, das andere ist aber auch so, dass es fast so eine okkulte Dimension hat, eben auch vielleicht gewisse Kraftorte, heilige Orte mit seinen eigenen Insignien sozusagen sich zunutze zu machen oder das ist, dieses Kraftfeld für seine eigenen Zwecke zu nutzen. So. Und ja, es ist ein American Tradition, ja. Mount Graham.
ist schon beachtlich. Aber wir wollen jetzt mal weiterschauen. Und da sehen wir jetzt diesen Gentleman. Und der schreibt nämlich noch Geschichte. Das ist John Wilkes Booth. Ich glaube, ich spreche ihn richtig aus. B-O-O-T-H. Und wer ihn nicht kennt, das ist der Mann, der Abraham Lincoln ermorden wird. Und der ist Schauspieler. Lincoln wird ja auch in einem Theater erschossen. Und bei ihm ist so die Geschichte, man kann nicht eindeutig nachweisen, dass er Mitglied der Knights of the Golden Circle war. Es gibt aber wohl eine Äußerung seiner Enkelin, die in einem Interview gesagt haben soll, mein Großvater wurde von den Knights of the Golden Circle instrumentalisiert und ja, also praktisch als Marionette benutzt. Und was man weiß aus seiner Biografie, ist, dass er auf jeden Fall verschiedentlich Kontakt hatte mit Leuten, die zu den Knights of the Golden Circle gehörten. Und was auch historisch nachgewiesen wurde, ist, dass die Knights of the Golden Circle mehrmals Attentate auf Lincoln geplant hatten, die dann aber gescheitert sind aus verschiedenen Gründen. Einmal wollten sie ihn im Zug ermorden, ich glaube mit einer Bombe, und dann hat er einen anderen Zug genommen. So ein bisschen so wie die Geschichte mit den Hitler-Attentaten, wo ja auch diverse Attentate oder bei Fidel Castro so viele Attentate gelingen dann nicht. Am Ende ist dieses gelungen. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit waren die Knights of the Golden Circle die Drahtzieher. Da sehen wir hier noch eine Darstellung, praktisch wie er dann als fieser Meuchelmörder von hinten sich an Lincoln ransteigt. Und ich glaube, er hat ihn ja durch einen Kopfschuss getötet, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und interessant ist dann diese Darstellung, die ist nämlich zeitgenössisch. Die erschien kurz nach dem Tod von Abraham Lincoln. Und da sieht man links Bickley, den Gründer der Knights of the Golden Circle. Da sieht man in der Mitte den Attentäter Booth und rechts Abraham Lincoln. Und dann steht der Theorie, Praxis, Effekt. Also Bickley hat die Theorie geliefert, Lincoln muss weg. Booth hat das umgesetzt, hat ihn dann ermordet und der Effekt war, es gibt den Märtyrerpräsidenten Abraham Lincoln. Und die Frage ist jetzt, inwieweit das Attentat eigentlich kritisiert oder befürwortet. Ich werde aus der Darstellung nicht ganz schlau. Ob dann praktisch kritisiert würde, man hätte aus Lincoln einen Märtyrer gemacht für die Nordstaaten oder für die Antisklaverei-Bewegung. Oder wie das einzuordnen ist. Aber zumindest zeigt es ja schon mal, dass auch damals in Zeitungen oder in der Öffentlichkeit, die Knights of the Golden Circle oder Leute wie Bickley, solche Gestalten, die waren nicht unbekannt. Das war schon auch Gegenstand öffentlicher Debatten, was die treiben.
Und ja, die hatten ja damals dann wirklich ein paar Leute auch eben im Parlament und auch in dem Vorgänger. Also der Präsident vorher war ja Buchanan. Und da waren ja auch so ein paar Leute von den Knights of the Golden Circle wirklich bei dem auch in der Regierung mit drin. Die waren da wirklich sich das Schicksal sozusagen, künftige Schicksal Amerikas entschieden. Und ich schätze mal, die Idee war, den Lincoln loszuwerden, der eben für dieses nordamerikanische Yankee-industrielle Welten- oder Gesellschaftsmodell gestanden hat, den loszuwerden. Und dann einen anderen Kandidaten einzusetzen, der halt eher den Süden favorisiert hätte. Und das war doch dieser Breckinridge, John Breckinridge. Also das war halt die Idee. Und ist aber halt dann letzten Endes dann halt gescheitert. Ja? Weil man zwar den Lincoln loswerden konnte, aber dann nicht die politische Macht hatte, um den passenden eigenen Kandidaten dann durchzubringen.
Ja.
Vielleicht hat man es auch falsch eingeschätzt dann eben, weil vielleicht ist es auch das, weil eben Lincoln dann auf einmal zum Märtyrer geworden ist und dadurch dann als Märtyrer bedeutet, dass da irgendwie eine besondere Strahlkraft dann ist, dass dann sozusagen die Sache für den Süden verloren war, weil vielleicht der Großteil Amerikas, gerade weil es eben hier, boah, Märtyrer und wir halten zu Lincoln und den Werten und so weiter, so dass dann diese Idee einer, es war ja dann diese Idee, einen anderen Präsidenten zu installieren, der vielleicht dieses südliche Modell bevorzugt oder es vielleicht einfach nur zulässt, dass die sich in Frieden irgendwie loslösen können. Das war dann gescheitert.
Ja, auf jeden Fall. Sie haben die Person Lincoln aus dem Weg geräumt, aber sie haben den Mythos Lincoln vielleicht auch damit geschaffen oder befeuert. Ja, genau. Hier nochmal so zum Abschluss. ist eine der wenigen Darstellungen, leider kennt man wenig, wo Knights of the Golden Circle so in ihrer Regalia auch nochmal abgebildet sind. Was man jetzt hier nicht sieht, sind diese Pickelhauben oder Mondsichel, Dreieckshauben, die wir am Anfang in den Zeichnungen gesehen haben. Man sieht aber vorne eine Figur sitzen, die hat fast schon so ein bischofsartiges Outfit an.
Das sieht wie eine Mitra aus, haben wir doch drüber gesprochen letztens erst.
Ja, ja, und es gibt so die auch
Kopfbedeckung. Ja?
Ich habe auch schon von diesem Bild mal eine Darstellung gesehen, mit einer wesentlich besseren Auflösung, wo man viele Details sehen kann. Von der Regalia, viele kleine Symbole, die sie dann so tragen. Und da waren dann auch ganz viele Parallelen zu Freimaurer-Regalia ersichtlich. Also es war definitiv ein ganz stark von der Freimaurerei, zumindest in der äußeren Erscheinungsform, geprägter Orden. Und ich meine, wenn sich das so ein bisschen an so Organisationen wie Junges Italien orientiert hat unter Mazzini oder vielleicht den Jakobinern in der Französischen Revolution oder vielleicht auch ein Vorläufer war, so Sachen Thule-Gesellschaft und dann NSDAP, dann finde ich, kann man doch, oder denken wir an die Türkei, dieses Komitee für Einigkeit und Fortschritt und dann die Jungtürkenbewegung, dann sieht man doch in verschiedenen Staaten immer wieder, wenn es zu revolutionären Bewegungen kommt, die dann manchmal glücken oder wie in diesem Fall scheitern, sieht man dieses ähnliches Muster, wie das aufgebaut ist. Also es gibt dann immer einen Orden, der ist freimaurerartig, ist aber keine Freimaurerei, zumindest nicht direkt, funktioniert aber wie die Freimaurerei, ist aber ganz stark weltlich politisch ausgerichtet und der baut dann einen politischen und militärischen Arm auf. Und dann kommt es zu kriegerischen und revolutionären Auseinandersetzungen. Diese Schablone findet sich einfach interessanterweise in verschiedenen Staaten und Revolutionen. Und das wird von der normalen Geschichtsschreibung oder was wir in der Schule lernen, nie behandelt. Und da finde ich es auch wieder interessant. Warum denn nicht? Weil es so ein großer Blödsinn ist und als Verschwörungstheorie. Ich glaube, da sprechen die Fakten mittlerweile eine andere Sprache. Doch vielleicht viel eher, weil gewisse Kreise nicht wollen, dass gewisse Dinge mal so wirklich diskutiert werden.
Naja, großartig. Das ist vielleicht jetzt, wo wir jetzt zum Schluss kommen, zeigt, warum dieses Thema was Bedeutendes ist, warum das so spannend ist. Weil genau das, was du gesagt hast, wir entdecken halt wieder diese selbe Schablone. So. Und ich will jetzt gar nicht so verurteilen, irgendwie diese politische Vision, die hatten, weil das steht uns nicht zu. Das ist Mitte 19. Jahrhundert, das ist in Amerika. Hey, ich meine, die Leute hatten dort eine andere Perspektive drauf. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, klar, hey, so ein Sklavereiimperium, das hat für mich nichts Attraktives, das ist einfach Unrecht. Und wer weiß, ob dann die Sklaverei, hätten die Erfolg gehabt, ob das heute immer noch Sklavenstaaten wären. Vielleicht hätten die sich ja auch modernisiert und irgendwann einen anderen Weg gegangen. Aber so diese Grundidee ist interessant und man muss sie halt einfach als Kind ihrer Zeit sehen. Aber interessant ist halt dieses Muster, wie werden denn große politische Visionen dann umgesetzt? Ja? Und dann ist es, ja, er macht erstmal was Geheimes, es wird im Hintergrund gemauschelt, anstatt dass man diese Entscheidungsfindung, wie organisieren wir uns als Menschen, weil keiner von diesen Staaten, in Europa ist es noch mehr so, dass die Staaten auch ja durch ihre Geschichte schon klar definiert sind, so auch durch Ethnien, aber Amerika, hey, das ist einfach wildes Land, die Indianer waren vorher dort, die haben nicht wirklich Staaten gegründet, jetzt kommen Migranten und man teilt es neu auf, es gibt zig Möglichkeiten, wie man es aufteilen könnte. Und aber wie man dann zur Entscheidungsfindung kommt, wie es dann auch zu Kriegen kommt, das sind dann immer Dinge, die dann ja in irgendwelchen Geheimgesellschaften laufen, im Hintergrund laufen. Und ja, Charles, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum bis heute eben viele Leute durchaus auch zu Recht eben grundsätzlich so Misstrauen haben, wenn es um Freimaurerei geht, weil man das halt in der Geschichte sieht, dass es halt ganz oft nach diesem Muster halt Leute sich da zusammengetan haben, im wahrsten Sinne des Wortes verschworen haben. Und verschworen muss ja auch nicht immer negativ sein. Du kannst ja auch für eine gute Vision verschwören, für die Abschaffung des Feudalismus, hast du dich auch verschworen, ne? Also, aber halt, dass sich da Leute zusammentun dass dort in irgendwelchen Hinterzimmern halt die großen Entscheidungen gefällt werden. Ich glaube, das ist der Grund, warum bis heute viele Leute auch halt misstrauisch sind, generell gegenüber allen Arten von Geheimgesellschaften. Und ja, durchaus nicht zu Unrecht, weil diese Schablone, die gibt's halt nun mal, ja.
Ja, stimme ich dir vollkommen mit dir überein. Und für mich ist es auch so, obwohl ich mich schon seit einigen Jahren mit solchen Themen wie der Freimaurer intensiv beschäftige und ja auch sogar einige Jahre Freimaurer war und vieles auch aus der Innenansicht kenne, es bleibt rätselhaft. Und oft frage ich mich dann auch, ja, hat das dem Guten gedient, hat das dem Schlechten gedient? Wo verschwimmt das? Wann war es apolitisch, wann war es wiederum sehr politisch? Wer sind die Kräfte im Hintergrund? Wann war es trivial? Es gibt ja nicht die eine Freimaurerei oder die eine Geheimgesellschaft oder die eine große Verschwörung, aber es gibt verschiedene Geheimgesellschaften, die immer mal wieder aufploppen und eine Rolle spielen. Und vielleicht, wenn man dann irgendwann viele Puzzleteile zusammensetzt, und so sehe ich unsere Sendung, die wir machen, wie kleine Puzzleteile. Das ist jetzt heute ein Puzzleteil um einen so einen Orden. Vielleicht ergibt sich irgendwann ein Gesamtbild. Eine Gesamtschau, wo man dann doch eine Struktur oder treibende Kräfte erkennen kann. Und dafür, denke ich, machen wir so Beiträge. Aber bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch eine Geschichte bringen. Und das ist tatsächlich, ich will nicht sagen eine Verschwörungstheorie, aber es ist eine ganz spekulative Geschichte. Ein bisschen was für die Durchgeknallten. Es gibt eine Legende rund um die Knights of the Golden Circle. Und zwar, da scheint aber auch was Wahres dran zu sein, dass sie unheimlich viel Gold gehortet hätten. Vor und während des Bürgerkrieges. Und dass sie dann in den USA, wirklich verteilt über das ganze Gebiet der USA und auch in Kanada, denn Kanada war eins ihrer Rückzugsgebiete, wo sie auch ein Netzwerk hatten, Golddepots angelegt haben, also Goldschätze, auch mit dem Ziel, zu einem späteren Zeitpunkt diese Schätze wieder auszugraben und dadurch einen zweiten Bürgerkrieg, einen zweiten Sezessionskrieg zu finanzieren. Und diese Geschichte hängt natürlich mit der Fragestellung auch zusammen, inwieweit hat der Orden weiter existiert, weil der hat sich 1963 dann aufgelöst. Ja, 1963 wurde offiziell wurden die Knights of the Golden Circle aufgelöst und man weiß eigentlich nicht, ja, es gab dann noch irgendwie so eine offizielle Nachfolgeorganisation, ich glaube Knights of Liberty hieß die, aber die ist dann auch verschwunden. Man weiß nicht wirklich, was aus denen wurde. Tatsache ist, deren mächtige Struktur in den Südstaaten und ja auch teilweise in diesen Karibik- und Anrainerstaaten, die wird sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Das heißt, in irgendeiner Form muss das weiter existiert haben. Und im Kontext dessen gibt es dann die Geschichte, dass sie auch diese Goldschätze hatten und auch Männer, die die bewachen. Und da gibt es einen so einen Goldgräber, das habe ich mal in so einem Artikel gelesen, der meint, sein Großvater und Urgroßvater, die wären wahrscheinlich Mitglied der Knights of the Golden Circle gewesen und die wären immer bei ihm in der Umgebung zu so Geheimtreffen im Wald geritten. Das hätte er als Kind so mitbekommen. Und die hätten ihm auch mal irgendwie mal einen Baum gezeigt, so einen alten Baum mit so Schnitzereien und dann zu ihm gesagt als kleinen Knaben, so guck mal hier, da ist ein Schatz. Und tatsächlich gibt es so einzelne Bäume mit so merkwürdigen Symbolen und dieser Schatzsucher, der hat sogar tatsächlich irgendwie eine Büchse gefunden, voll mit Goldmünzen und ist da irgendwie diesem Schatz auf der Spur und sagt, dass da noch riesige Golddepots irgendwo im Wald liegen.
Ja, was für ein skurriles Thema. Und ich kann euch sagen, wenn man das recherchiert, da kannst du wirklich mal eintauchen so in so Südstaaten-YouTube-Kultur. Was es da alles gibt, wirklich kurios. Das ist so Redneck-Archaeology und so weiter. Und ja, hochinteressantes Thema. Es erscheint, also es ist unsicheres Terrain. Weißt du, bewiesen ist da relativ wenig. Aber was wir an Fakten haben, ist, es gibt tatsächlich Goldfunde, manche sind noch gar nicht so lange her. Der bekannteste ist 2013 gewesen, der sogenannte Saddle Ridge Hoard, also Hoard, so
ein Hoard.
Genau, ein Hoard, ein Schatzfund, ein Depot. Und das wurde gefunden in der Sierra Nevada in Kalifornien. Ne? Und befinden sich Münzen, die wurden da in einer Blechbüchse sozusagen eingegraben. Das ganze Ding ist voll von Münzen aus dem 19. Jahrhundert. Die ältesten Münzen sind so 1840er Jahre und die jüngsten Münzen dann, die jüngste ist von 1894. Und solche Funde gab es. Man ist sich natürlich nicht sicher jetzt bei dem Saddle Ridge Hoard, ob das jetzt wirklich hier aus dieser Quelle kommt. Also ob das ein Schatz ist, den die Knights of the Golden Circle irgendwann deponiert haben. Aber erscheint nicht so unlogisch, denn das ist, mich erinnert es so ein bisschen an die Strategie, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa gefahren wurde, das Prinzip der Stay-Behind-Armeen, wo auch die Idee war, hey, was passiert, wenn die Russen uns ähnlich wie Hitlers Blitzkrieg so mit Panzern einfach überrollen? Wir brauchen Stay-Behind-Armees. Wir haben schon vorher gewisse Strukturen geschaffen, wie wir danach dann, die wir danach nutzen können. Sprich, irgendwelche Depots angelegt. Depots, vor allem natürlich Waffen, Munition, Verstecke, so, die aber dann eben betreut werden müssen, so, damit das Zeug nicht einfach nur verrottet. Aber genauso auch dann möglicherweise Depots mit Geldern und was halt auch immer möglich ist. Und das ist so unlogisch, erscheint es nicht, dass die Südstaatler damals, also solche Leute wie von dem Order of the Golden Circle, dass als die gesehen haben, okay, der Sezessionskrieg geht verloren oder er ist schon verloren, dass die dann immer noch diese Idee hatten, ja, aber vielleicht können wir uns reorganisieren. Und dass sie da so Depots angelegt haben, die natürlich genau, wie sie diese Legenden sagen, dann auch betreut werden müssen. Jemand, vielleicht am besten gleich eine Familie, wo das dann vom Vater zum Sohn geht, falls man länger braucht. Aber die es damals deponiert haben, die haben vielleicht auch nur mit ein paar Jahren gerechnet, um sich möglicherweise neu aufzustellen, neu zu organisieren. Und es erscheint ja auch selbstverständlich, dass wenn du jetzt hier irgendwie zu nennenswerten Südstaaten Persönlichkeiten gehört hast, militärisch auch, dass bevor du in die Hände von den Nordstaatenarmeen fällst, dass du doch die von solchen Dingen wie Gold natürlich trennen musst, weil das wird dir dann weggenommen, das ist eine Beute. Und auch das ist ein Phänomen, was in Kriegen ganz oft geht, dass man versucht, irgendwie diese Dinge zu sichern, um sich vielleicht dann zu reorganisieren. Und ja, das ist ein spannendes Thema, was man tatsächlich eben auch erst in den letzten Jahren so, wird das ein bisschen größer, weil eben da dieser Saddle Ridge Hort-Fund aufgetaucht ist und möglicherweise kommt da noch mehr. Es ist wirklich freaky stuff, wenn du dir auch anschaust, welche Leute sich damit beschäftigen in Amerika und diese Schatzsuche-Szenen und so. Aber es ist tatsächlich hat das einen ernstzunehmenden Hintergrund. Sehr, sehr spannendes Thema.
Ja, und jetzt schauen wir uns noch mal das letzte Bild an. Und wen wir hier sehen, das ist ein Südstaaten, ein konföderierten General. Das ist Nathan Bedford Forrest. Und wir werden auf Nathan Bedford Forrest heute nicht mehr eingehen. Aber in der nächsten Sendung, denn dieser gute Mann war nicht nur Südstaatengeneral und Mitglied der Knights of the Golden Circle, sondern er war später eine der Führungsfiguren des Ku Klux Klan. Und wir werden in der zweiten Folge unserer achten Episode der politischen Anomalien mit dem Thema Geheimgesellschaften der Südstaaten uns nämlich mit dem Ku Klux Klan befassen. Denn nach dem amerikanischen Sezessionskrieg wurde der Ku Klux Klan gegründet und es drängt sich natürlich die Frage auf, kann es sein, dass es sich dabei um eine Nachfolgeorganisation der Knights of the Golden Circle handelt? Und mit dieser spannenden Frage, liebe Freunde, entlassen wir euch jetzt. ja, hat super viel Spaß gemacht, Frank, und wir drehen gleich die nächste Episode. Und insofern, liebe Freunde, schaut rein. Die nächste Folge hat ein neues Thema, Ku Klux Klan, aber ist natürlich mit dem großen Metathema Geheimgesellschaften der Südstaaten ganz eng verwoben.
Ja, mit Sicherheit. Wenn wir über den Ku Klux Klan reden, dann werden wir auch über das bekannte Wikipedia-Wissen auch ein bisschen hinauswachsen, in dem, was wir sprechen. Aber tatsächlich ist es so die logische Abfolge. So jetzt dieses Thema, was wir jetzt gesprochen haben, das kennt fast niemand im deutschsprachigen Raum, sehr unbekannt. Aber es ist direkt irgendwie in einer Kausalkette verbunden mit dem, was jetzt kommt. Und die große Zäsur ist halt der Krieg. Und ja, ist eigentlich für uns auch der richtige Moment, hier eine Zäsur zu machen. Charles, hey, ich danke dir wie immer für deine Recherchen, für das Bildmaterial, was du auch wieder zutage gefördert hast. Und ja, freue mich jetzt schon auf die Fortsetzung, auf den zweiten Teil der politischen Anomalien, Geheimgesellschaften in den Südstaaten der USA. Hot stuff.
Also, liebe Freunde, ciao.
Salut.